Ja, ich habe auch viele liebe Grüße aus Detmold mitgebracht, von der FCG Detmold. Ich freue mich immer, wenn ich hier sein darf. Wir haben eine sehr gute Beziehung mit euch und pflegen auch in der Leiterschaft gute Beziehungen. Wir erleben es genauso wie ihr, dass wir Gottesdienst mit Handbremse durchführen müssen. Wir freuen uns auch schon auf die Zeit, wenn wir endlich die Masken ablegen können und mal wieder von Herzen so mitsingen können, richtig mitgehen können, aber leider ist das so ein bisschen das, was uns noch verwehrt ist, aber wir wissen ja, es kommt eine bessere Zeit. Und ich habe uns heute einen Text mitgebracht, eine Botschaft mitgebracht, die im Grunde genommen sehr einfach ist. Da geht es um die Überschrift Jesus, Brot des Lebens, und er möchte unseren Bedürfnissen begegnen. Jesus möchte deinem und meinem Bedürfnis begegnen, und er sieht dich und mich in der Situation, wo wir sind, ob es jetzt der allgemeine Kontext ist, den wir ja wahrscheinlich zu jeder freien Minute thematisieren, auf der Arbeit, wo auch immer, oder ob es das Persönliche ist. Jesus möchte dir und mir heute begegnen durch sein Wort. Und es gibt ja verschiedene Bilder auf Jesus. Es gibt Jesus das Licht, Jesus der Weg, Jesus die Wahrheit. Und eines dieser Bilder ist Jesus, das Brot des Lebens. Und dieser Text hat mich gepackt, wo ich darüber nachgedacht habe. Und ich möchte einige dieser wertvollen Gedanken, die für mich wertvoll waren, auch mit euch teilen. Jesus ist das Brot des Lebens. Wenn wir über Brot essen nachdenken, wenn man jetzt so dieses Wort Essen nimmt und wenn ich jetzt so ganz allgemein drüber nachdenke, dann fallen mir zwei Personengruppen ein, die mit Essen viel zu tun haben. Das eine sind meine Kinder, Teenies. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben vor einiger Zeit, letzte Woche war das, Brot gekauft. Und dann wollte ich am anderen Morgen Brot essen, sage ich, ja, wo ist denn das Brot, Vicky, wo hast du das hingepackt? Und tatsächlich war das Brot schon leer. Also Teenies können gut essen, viel essen, ist auch sehr gut, ich gönne denen das auch, das ist nicht der Punkt. Und dann gibt es noch eine andere Personengruppe, das sind, es fängt mit SCH an und hört mit Wange auf, also schwangere Frauen. Ich weiß, wir haben ja 4 Kinder, das ist auch so, da ist irgendwie Essen auch ein wichtiger Bestandteil. Und diese beiden Personengruppen haben eine Sache gemeinsam. Und zwar ist es die Gemeinsamkeit, dass beide Personengruppen sich in einer Entwicklung befinden. Also die Teenies werden vom Kind zum Erwachsenen und die Schwangeren, die entwickeln auch ein Baby in sich. Und diese Entwicklung, die braucht Nährstoffe, die braucht Energie. Und deshalb ist es auch selbstverständlich und auch vollkommen gesund, dass man in dieser Zeit einfach auch mehr isst. Und wir Menschen haben auch dieses Bedürfnis, uns zu entwickeln, zu wachsen, von einem Punkt zum anderen zu gehen. Und wenn man jetzt mal ein bisschen in die Wissenschaft schaut, stellt man fest, dass es Wissenschaftler gibt, die das handfest benennen. Und zwar gibt es so eine Bedürfnispyramide, also das, was die Menschen am meisten, wo sie am meisten nachstreben. Und in dieser Bedürfnispyramide steht tatsächlich Selbstverwirklichung ganz oben auf der Liste. Also irgendwie nach vorne zu kommen, von einem Punkt zum anderen zu gehen, etwas aus seinem Leben zu machen, scheint dann ein großes Grundbedürfnis zu sein. Und dann fängt man an, oder man braucht natürlich auch für diese Prozesse Nährstoffe. Und auch diesen Prozess, den zeigt Jesus uns auch in der Bibel, wenn wir nach vorne gehen wollen, wenn wir wachsen wollen, brauchen wir auch Nährstoffe, brauchen wir das Brot des Lebens. Und manchmal ist man auch bereit, einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Es gibt eine Umfrage unter Hochleistungssportlern, wo gefragt wird, wenn ich dir eine Pille gebe, die dir die Goldmedaille bei der Olympiade garantiert, aber du genau wüsstest, dass du in 10 Jahren tot sein würdest, wärst du bereit, dieses Risiko einzugehen und diese Pille zu nehmen? Und tatsächlich ist bei der Umfrage hinterher rausgekommen, dass ein großer Teil dieser Sportler das bejaht haben. Die haben gesagt, ja, ich bin bereit, ein intensives Leben zu leben. Das, wo ich mich mein Leben lang vorbereitet habe, wo ich voll drauf fokussiert bin, das ist für mich jetzt das Allerwichtigste. Und wenn ich auch einen hohen Preis dafür bezahlen muss, ist das auch in Ordnung. Sehr interessant finde ich, so dieses Grundbedürfnis nach Selbstverwirklichung, und Jesus greift dieses Thema auch auf. Jesus, das Brot des Lebens, dieser Grundgedanke, den finden wir in Johannes 6. Das ist ein ganzes Kapitel, das ist ein langes Kapitel, und dieses Kapitel ist im Grunde genommen in 2 Teile aufgeteilt. Der erste Teil, da geht es um die Speisung der 5000, wird für die meisten bekannt sein. Dann fährt Jesus mit seinen Jüngern über den See und besser gesagt, Jesus geht zu Fuß und die Jünger fahren. Und dann trifft man sich hinterher wieder in der Synagoge in Kapernaum, und da geht eine Diskussion weiter. Und aus diesen Situationen möchte ich nur ganz kurz so einige Gedanken rausnehmen. Also aus der Speisung der 5000 werden wir uns einige Details anschauen. Und dann haben wir hinterher nochmal aus dem Dialog einige wichtige Wahrheiten, die Jesus dort weitergibt und die ich gerne für uns unterbrechen möchte und weitergeben möchte. Also die Menschen folgen Jesus, weil sie merken, dass Jesus Wunder tut. Und sie sind fasziniert von dem und sie gehen in die Berge und da ist eine große Menge, die Jesus folgt. Und das, dann lesen wir in Vers 10, da steht, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Also Jesus führt diese Menschenmenge und er führt sie interessanterweise an einen Ort, der mit hohem Gras bewachsen ist. Nun, wofür könnte dieses hohe Gras stehen? Für mich steht das dafür, dass es ein Ort ist, der unbewohnt ist, wo ein seltsamer Ort, ein Ort, wo noch nicht viele Leute vorher waren. Ein Ort, der mit Unsicherheiten irgendwie verbunden ist. Und dann habe ich gedacht, ja, so macht Jesus das manchmal. Er führt uns manchmal an Orte, die mit Gras bewachsen sind, an Orte, die wir vorher so noch nicht kannten, wo noch nicht viele Menschen gegangen sind. Ein Ort, der irgendwie auch mit Unsicherheiten verbunden ist. Und interessanterweise, genau an diesem Ort offenbart Jesus seine Herrlichkeit und tut dann dieses Wunder. Wenn ich jetzt an mein persönliches Leben denke, stelle ich fest, dass Orte, dass ich an Orten, wo hohes Gras sich befindet, schon öfter gewesen bin. Im Moment ist es so, dass wir mit den Kindern viel zu tun haben, wo man merkt, okay, die Kinder werden erwachsen und man kann nicht mehr genauso mit den Kindern reden, wie wenn sie klein sind. Wenn ich vorher zu den Kindern gesagt habe, Kinder, räumt mal bitte die Küche auf. Jo, Papa, machen wir alles klar. Wenn ich heute sage, Kinder, räumt die Küche auf, dann kommt, wieso, warum, warum nicht der andere? Man merkt, so dass man auf eine andere Ebene kommt. Die Kinder wachsen nicht nur körperlich, so ne, man schaut sich nicht nur auf Augenhöhe an, sondern auch die Diskussionen werden anders. Man muss anders mit den Kindern umgehen. Das ist für mich irgendwo auch ein neuer Ort, wo ich vorher so noch nicht war. Oder vielleicht gibt es auch andere Bereiche, wo man in ein Feld kommt, was unbewacht oder was wo hohes Gras ist. Vielleicht sind es verantwortliche Positionen in der Gemeinde, im Beruf, wo man auf einer Stelle ist, die man so nicht kannte, wo es vielleicht Überraschungen gibt. Vielleicht ist es auch so, dass man in die Rente geht und eine ganz neue Lebenssituation hat. Vielleicht, dass man auf einmal alleine lebt, dass man eine neue Lebenssituation hat, ein unbekannter Ort, vielleicht eine neue Arbeitsstelle. Vielleicht sind es körperliche Dinge, Krankheiten, wo man sich auf einmal in einer Situation wiederfindet, die man so noch nicht kannte. Und genau an dieser Stelle möchte Jesus wirken. Jesus möchte dort wirken, wo wir vorher noch nicht waren. Und er macht es auf eine ganz interessante Art und Weise. Er geht nicht einfach nur und tut dieses Wunder, sondern er bezieht zuallererst einmal die Jünger mit ein. Er fragt die Jünger, er weiß ganz genau, was er tun soll und was er tun kann und die Macht, das ist ihm alles klar. Er fragt die Jünger, was können wir tun, was ist der nächste Schritt? Und die sagen ihm dann einfach, ja, wir haben eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Hier gibt's einen kleinen Jungen, der hat 5 Brote und 2 Fische, aber viele Möglichkeiten haben wir nicht. Und interessant ist es, dass Jesus die Jünger auch in diesen Entscheidungsprozess mit einbezieht. Auch wir heute. Ich glaube, dass der Vater nicht nur fertige Lösungen für uns hat, sondern dass er möchte, dass wir mitdenken. Dass er uns die Möglichkeit gibt, Dinge auch zu entscheiden und vielleicht uns auch mal ans Ende unseres Lateins zu bringen. Für die Jünger ist es so, die finden jetzt keine wirkliche Lösung. Es liegt nichts Pragmatisches auf der Hand. Und dann kommt Jesus und sagt, okay, gebt mir das Wenige, ich mache aus wenig viel. Jesus liebt es, die Jünger ans Ende ihres Lateins zu bringen, zu gucken, okay, so der Punkt, wo kann ich wirken? Die Jünger dorthin zu bringen, wo man sagt, ja, Jesus, Vater, Gott, jetzt brauche ich dich. Ich habe jetzt ein großes Bedürfnis und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, aber ich brauche dich jetzt genau hier. Und Jesus hat nicht diese große Menschenmenge im Blick und die Frage, ja, wie kann ich dieses große Problem lösen, sondern er hat einen ganz anderen Blick. Er sieht einfach und er kennt den Vater, er sieht die Versorgung und er sieht die Möglichkeiten des Himmels für diese Menge. Und er möchte gerne auch, dass die Jünger auch diesen Blick wenden von, das ist die große Aufgabe, wir müssen jetzt diese 5000 Leute versorgen, auf, das ist die Möglichkeit des Vaters. Er zeigt ihnen, geht mit ihnen diesen Weg, sagt, da ist Punkt, da kommen wir nicht weiter, da brauchen wir göttliche Hilfe. Und dann zeigt er ihnen die Möglichkeit, wie das funktionieren kann. Und er versorgt diese 5000 Menschen oder vielleicht 10 bis 15, hier steht, das sind nur Männer gewesen, auf übernatürliche Art und Weise. Und er gibt ihnen Brot und Fisch. Und alle werden satt und es werden hinterher Körbe eingesammelt. Und die Menschen sind total begeistert und wollen Jesus am liebsten zum König machen. Jesus lehnt dieses Angebot ab, zieht sich in die Berge zurück. Es wird Abend. Die Jünger gehen zum See hinunter und wollen auf die andere Seite des Sees. Dann setzen sie schon mal über und nach einer gewissen Zeitspanne kommt Jesus auf dem Wasser nach, steigt zu ihnen und sie landen dann auf der anderen Seite des Sees. Und dort geht dann dieser Dialog mit den Juden und mit den Leuten weiter in der Synagoge. Und zuerst mal wollen die Leute wissen, ja, Jesus, wie bist du denn überhaupt hier rübergekommen? Und Jesus antwortet einfach auf eine ganz andere Frage und sagt, oder die wollen jetzt einfach wissen, Jesus, was ist jetzt hier Besonderes und was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Sie wollen von diesem Besonderen, was Jesus dort gezeigt hat, von diesem Versorgungswunder, wollen sie mehr erfahren. Und sie fragen, was ist der nächste Schritt, was müssen wir tun? Und Jesus antwortet ganz anders und sagt, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, also man könnte auch sagen, wird nicht dadurch erfüllt, dass ihr etwas tut, sondern Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an mich glaubt. Also die Jünger kannten die Gesetze und Juden damals und die Israeliten, die kannten die Gesetze und sie kannten das. Tu dieser Punkt 1, 2, 3, tu dieses, tu jenes und dann hast du das Gesetz erfüllt, dann geht es dir gut. Aber Jesus kommt mit einem ganz anderen Argument. Er sagt, das Tun ist jetzt in dem Moment gar nicht so wichtig. Hier geht es um Glauben, hier geht es um mich als Gottes Sohn, als göttlicher Bevollmächtigter. Und denkt einmal darüber nach. Nun, dieses Tun ist ja viel einfacher. Das ist so, man hakt eine Liste ab und weiß, okay, wenn ich jetzt das Ziel erreichen will, mache ich diese Punkte und dann ist man erledigt. Das ist so ein bisschen wie Hausarbeiten und dann hat man Zeit zum Entspannen. Aber Jesus sagt, das ist gar nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass ihr einfach den Glauben abarbeitet, sondern es geht hier um eine ganz andere Sache. Es geht hier um Beziehung, es geht hier um Glauben. Wir sind natürlich auch davon überzeugt, dass Glaube nicht nur sich zurücklehnt auf dem Sofa und nichts tut, sondern Glaube sieht Dinge, die in der als biblische Wirklichkeit da sind, sieht auch Dinge, die dann in die natürliche Welt kommen. Glaube spricht auch, Glaube vertraut auf Gott und Glaube handelt auch. Das ist natürlich klar, dass diese Dinge natürlich auch da sind. Aber Jesus möchte hier sagen, im Kern geht es darum, mir zu glauben, dass ich derjenige bin, dass ich Gottes Sohn bin, dass ich der Bevollmächtigte Gottes bin und dass ich Dinge tun kann in deinem Leben. Und dass ich Dinge tun kann hier in diesem Leben, weil bis dahin kannten die Juden das noch nicht. Jesus glaubt an Jesus als den Bevollmächtigten. Und das zeigt sich darin, dass dieses Gespräch weitergeht. Und dann sagen die Leute, ich möchte das mal kurz vorlesen, in Vers 41 und 42. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Und dann sagen sie, ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef? Wir kennen auch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Nun, was passiert hier? Sie erleben Jesus auf eine übernatürliche Art und Weise. 5000 Menschen werden von ganz wenig genährt. Dann bekommen sie auch mit, dass Jesus übernatürlich über das Wasser gegangen ist. Und eigentlich müsste man ja sagen, da müssen doch die Scheuklappen langsam aufgehen. Und die Juden, sie sehen das und sie kommen mit logischen Erklärungen. Die sagen, auf der einen Seite wollten sie ihn gerne zum König machen, auf der anderen Seite kommen sie und sagen, das ist doch Jesus, den kennen wir doch, das ist doch der Sohn des Josef. Sein Vater und seine Mutter, das ist doch hier der Nachbarsjunge, den wir von klein auf kennen, mit dem unsere Kinder vielleicht zusammen gespielt haben. Also sie sind reich beschenkt worden, haben diese göttliche Kraft erlebt, diese Wunderkraft erlebt, aber die Ratio, dieser Verstand, dieses Natürliche, das Logische hindert sie daran, das irgendwie vollkommen zu ergreifen. Und das zeigt sich daran, dass sie einfach sagen, ja, das ist doch Jesus, der Sohn des Josef. Wenn wir den Blick ein bisschen von dieser Situation wegnehmen und im Allgemeinen auf das Neue Testament gehen, dann finden wir einige andere Personen, die das anders gesehen haben, die auch reich beschenkt wurden. Zum Beispiel der blinde Bartimäus in Jericho. Der hat nicht gesagt, Jesus, Sohn des Josef, hilf mir, sondern er sagte, Jesus, du Sohn Davids. Jesus, du Sohn Davids ist eine ganz andere Bezeichnung. Oder Jesus, du Sohn Gottes. Und dadurch, dass er an Jesus als Bevollmächtigten glaubt, als den glaubt, der von Gott gekommen ist, der eine Auswirkung auf mein Leben haben kann, empfängt er auch Heilung. Also die Menschen sind beschenkt worden, aber sie kommen mit logischen Erklärungen. Interessant ist auch, dass dieses ganze Ereignis, dieses ganze Geschehen in einer besonderen Zeit stattgefunden haben. In Vers 4 lesen wir, es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. ein wirklich interessanter Zeitpunkt, weil wenn man überlegt, dieses Passafest, was wurde da gefeiert? Passa, Pessach, das ist ja das hebräische Wort dafür und bedeutet so viel wie schonendes Vorübergehen. Das heißt, die Juden haben einmal im Jahr dieses Passafest gefeiert, das heißt, sie haben dann ein Lamm geröstet und haben den Auszug aus Ägypten gefeiert. Also den Auszug aus der Sklaverei, die Befreiung von der Sklaverei, das, wo sie 400 Jahre gequält und unterdrückt wurden, da sind sie frei geworden und das feiern sie. Und dieses Passafest, das wissen wir heute, das wussten die Juden damals aber noch nicht, ist ein Sinnbild, ein Blick auf Jesus hin. Jesus ist heute unser Passalamm. Aber sie erkennen das nicht. Jesus ist das Passalamm. Und sie stehen direkt vor ihm und sie erkennen das nicht. Jesus ist da, greifbar. Sie könnten einfach das annehmen für sich und dann davon leben. Und vielleicht denkt der ein oder andere heute, oder ich habe das gedacht, wo ich das gelesen habe, es wäre doch irgendwie richtig cool gewesen, damals in der Zeit da zu sein und Jesus zu erleben. Stellt euch vor, es würde heute ein Reisebüro geben, die würden sagen, ja, wer möchte Jesus ganz nah erleben? Wir machen eine Specialfahrt, eine VIP-Fahrt. Vielleicht sind da noch 5 Minuten Gebet von Jesus drinne und noch 10 Minuten persönliches Gespräch. Also mal eine Fahrt, wo Jesus greifbar ist, wo Jesus ganz nah ist. Die Leute damals hatten die Situation. Sie waren Jesus ganz nah, sie waren direkt an Jesus dran. Er war greifbar, aber sie haben das nicht richtig erkannt. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es diese Situation heute vielleicht auch noch, dass Jesus uns ganz nah ist, dass er greifbar ist, aber dass wir das vielleicht nicht so richtig greifen können? Ich möchte das mal mit ein paar praktischen Dingen verdeutlichen. Es gibt so viele Dinge, die wir genießen und die wir erleben und die wir besitzen und wo wir einfach sagen, das ist schön, dass wir diese Dinge haben. Wir sind alle gesegnet mit viel Kreativität, der eine, vielleicht der andere mit Ehrgeiz, der dritte mit einer besonderen logischen Gabe, vielleicht mit logischem Denken, mit Musikalität, mit Weisheit, mit einem gesunden Körper. Jeder hat irgendetwas und diese Dinge sind für uns so natürlich. Wir erklären diese Dinge natürlich, aber dabei lebt Gottes Herrlichkeit auch durch diese Dinge in uns. Oder vielleicht, wenn wir Erfolg haben, dass wir sagen, ja, das ist ja mein Fleiß und mein Können. Vielleicht haben wir auch Befreiung von Krankheit erlebt, von negativen Charakterzügen. Vielleicht kennt man das, dass man immer das Gefühl hat, zu kurz zu kommen. So, man kommt irgendwo hin und irgendwie hat man immer das Gefühl, so ja, die anderen werden bevorzugt. Oder vielleicht hat man immer das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, sein Recht zu bekommen. Oder vielleicht ist es auch so, dass man in depressiven Gedanken festhängt. Vielleicht auch von irgendeiner Sucht befreit worden. Und dann geht man Prozesse durch und dann schreibt man aber diesen Erfolg sozusagen der Wissenschaft zu oder sich selber zu. Und dabei ist es Jesus Christus, der in mir lebt, der vielleicht in meinem Leben gewirkt hat, der vielleicht durch Textstellen zu mir gesprochen hat, der vielleicht durch andere Menschen, durch Predigten, durch Lobpreis zu mir gesprochen hat und wo ich Gottes übernatürliche Berührung erlebt habe, wo Jesus ganz nah ist, ganz greifbar ist, wie damals bei den Juden, aber wir das vielleicht gar nicht so erkennen, dass er derjenige ist, der in uns wirkt. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Also heute ist es so, Christus lebt in mir, der Vater lebt in Christus lebt in mir und seine Herrlichkeit lebt heute in mir und ich darf das erkennen. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir über diese Dinge nachdenken, dass wir einfache Dinge, die wir in unserem Leben genießen dürfen, dass sie vom Vater kommen. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet aber auch, die Ewigkeit mit einzubeziehen. In diesem ganzen Kontext erwähnt er auch die Ewigkeit. In Vers 54 steht, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Also wer Jesus konsumiert, wer mein Fleisch, mein Blut trinkt, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, der hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Also dieser Ewigkeitsgedanke kommt öfters in diesem Text vor. Jesus sagt unter anderem, kümmert euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Also das Leben mit Jesus hat auch eine übernatürliche Dimension. Das Sichtbare ist vergänglich. Damals sagen die Juden auch zu Jesus, ja, zeig uns ein Wunder. Ne? Damals gab es unter Mose das Manna. Was hast du heute? Und dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Das Manna, das vergeht. Aber das, was ich sage, das Leben, was ich zu geben habe, das ist ewig. Ich glaube, für uns Menschen ist es immer einfacher, das Sichtbare zu greifen, das Sichtbare anzunehmen. Aber die Wahrheit ist, dass alles, was wir sehen, dass es limitiert ist. Wir haben vor einiger Zeit unser Haus renoviert. Und die traurige Wahrheit ist, auch dieses Haus ist nicht ewig. Die Dinge, die wir ja heute sehen, die wir genießen können, diese Dinge vergehen alle. Wenn man in die Geschichte schaut, diese großen Königreiche und was auch immer, die Mächtigen, das war für den Moment sehr gut, aber es vergeht. Und es gibt noch mehr als das, was jetzt gerade sichtbar ist. Es geht auch um die Ewigkeit. Und auch heute in diesem Kontext, in dem wir leben, es geht um Ewigkeit. Ewigkeit ist ein großer Punkt bei Jesus. Ewigkeit ist nicht vergänglich. Ewigkeit besteht. In Jesus zu bleiben oder Jesu Fleisch und Blut zu konsumieren, bedeutet auch, in ihm zu bleiben. Auch diesen Vers möchte ich noch einmal zitieren. Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Da kann man natürlich ganz kritisch fragen, ja, wie ist das gemeint? Ist das wortwörtlich gemeint? Natürlich nicht. Natürlich geht es nicht darum, Jesus selber zu essen, sondern es geht um Symbole, es geht um das Abendmahl. Es ist ein Ausspruch für die Zukunft. Aber sehr interessant ist hier, dass Jesus dieses sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Dass dieses Bluttrinken für Juden damals ein richtiger Angriff war. Weil die Juden, die hatten mit Blut eigentlich nichts zu tun. Also Bluttrinken war streng verboten. Und jetzt kommt Jesus auf einmal als einer von ihnen und sagt, wer mein Blut trinkt. Also Bluttrinken, da ist jeder Jude sofort auf die Barrikaden gegangen und Jesus fordert sie hier auf. Das, was sie kannten, war, dass man Blut nimmt und an die Türpfosten streicht und dass man Blut opfert und besprengt. Das war alles für sie in Ordnung. Aber Blut in sich aufzunehmen, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Jesus zeigt hier auch einfach, auch diesen Opferkult möchte ich revolutionieren. Das, was ihr eigentlich kennt, das, was bisher da gewesen ist, das, was das Gesetz ist, dass das Blut nur von außen kommt, dass das Blut Sünden bedeckt, das ist gut für diesen Zeitpunkt, aber ich komme und bringe etwas Neues. Ich bringe die Vergebung, die Erlösung von innen, dass die Sünden nicht nur bedeckt sind, wie damals im Alten Testament, sondern dass ihr von innen her gereinigt seid. Er sagt hier, wer mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, und wenn man dieses Essen so ein bisschen ins Detail runterbricht, dann wird man feststellen, dass im normalen Kontext für Essen das Wort Phago benutzt wird. Das bedeutet so viel wie einfach zu sich nehmen. Aber hier an dieser Stelle eigentlich ein anderes Wort vorkommt. Hier kommt nämlich das Wort Trogo vor. Und Trogo bedeutet nicht normal essen, sondern kauen. Ein rohes Essen aufspalten, zerkauen, Fleisch essen, sich Zeit nehmen, die Nahrung aufzunehmen, diese Nährstoffe freizusetzen, diese Nährungsmittel, die Nährstoffe, die in den Nahrungsmitteln drin sind, klein zu machen, sich Zeit zu nehmen, das freizusetzen, was in der Nahrung eigentlich drin ist. Und Johannes verwendet hier ganz bewusst auch dieses Wort kauen. Nicht einfach nur Essen zu sich nehmen, sondern kauen, sich Zeit nehmen dafür. Da er sich auf das Passahlamm bezieht. Jesus, mit anderen Worten, muss gekaut werden. Das, was Jesus getan hat, sein Erlösungswerk, muss gekaut werden. Die Wahrheiten, die wir in der Bibel finden, die dürfen gekaut werden. Dieses vollkommene Erlösungswerk, das, was Jesus für uns vorbereitet hat, das, was er wirklich für uns möchte, das, was auch im Alltag ankommen soll, das, was an Nährstoffen freigesetzt werden will, die Verheißung, das muss gekaut werden. Das muss in die Situation hineingebracht werden. Das muss auf ein kleines Maß, was ich jetzt gerade brauche. Das muss auf meine Bedürfnisse heruntergekaut werden. Das, die Situation, in der ich gerade lebe. Sehr interessant ist auch, dass hier in diesem Kontext finden wir zwei Bilder. Das eine ist das Manna, das andere ist das Passahlamm. Das Passahlamm hatte ich schon erwähnt. Aber hier geht es auch um das Manna. Die Bilder kannten die Juden damals. Das war für sie normal. Und interessant ist aber, dass Jesus hier kommt und diese beiden Bilder verbindet und auf sich vereinen will. Er sagt, ich bin das echte Manna. Ich bin das wahre Passahlamm. Also diese Bilder, die sie vorher kannten, die finden ihre Vollendung und ihre Erfüllung in Jesus. Jesus ist das Ende dieser Bilder. Jesus ist die Erfüllung dieser Bilder, das, worauf sie gewartet haben, das, was sie vorher schon als Ritual erlebt haben und gepflegt haben, das soll Leben bekommen, das soll eine Echtheit bekommen. Nun, dieses Passahlamm wurde ja zum einen gefeiert, weil sie aus der Sklaverei befreit wurden. Aber ein anderer Punkt ist auch, den finde ich auch sehr interessant, auch gerade für die heutige Zeit, für den heutigen Kontext, ist, dass gefeiert wird, dass der Verderber vorübergeht. Damals in Ägypten sollten ja die Türpfosten bestrichen werden, damit der erstgeborene Sohn nicht getötet wird, damit der Racheengel vorübergeht. Und auch heute können wir das auch vielleicht für uns annehmen, wenn wir dieses Passahlamm feiern, wenn wir Jesus feiern, wenn wir das Abendmahl feiern, dass dieser Aspekt auch damit enthalten ist, dass der Verderber an uns vorübergehen kann. Und diese Verheißung, die haben wir. Das andere Bild ist das Manna. Das Manna ist eine übernatürliche Versorgung in einer besonderen Situation. Jesus versorgt sie nicht in einer Großstadt oder in einem Weinberg, sondern dieses Manna fällt in einer Wüste. Es fällt in einem Ort, wo es keine Nahrung gibt, wo unter natürlichen Umständen ein Leben gar nicht möglich ist. Und in diese Umstände hinein kommt Jesus und sagt, hier möchte ich dich versorgen. Ich möchte dich mit Manna versorgen, mit übernatürlichem Versorgen. Und wir sehen hier auch diese Parallele zu der Speisung der 5000, wo sie in den Bergen sind und wo sie auf einem unbewohnten Gelände sind. Da versorgt Jesus sie. Und dieses Manna, so habe ich den Eindruck, kommt vor allem dann, diese himmlische Versorgung kommt vor allem dann, wenn wir in diesen Zeiten leben. In diesen Zeiten, wo wir uns vielleicht in hohem Gras bewegen oder in diesen Zeiten, wo wir vielleicht uns in der Wüste bewegen. Dort, wo kein Leben möglich ist. Und die Kernaussage, die ich hier für mich nehme, ist, dass Jesus sein Volk erhält. Der Vater sein Volk erhält. Er hat Versorgung für uns. Er wird sein Volk nicht kaputt gehen lassen. Er erhält sein Volk. Es ist seine Sache, sein Volk zu erhalten. In Jesus zu bleiben, wir gehen weiter, ist keine einmalige Sache. In Jesus zu bleiben verändert uns. Wir blättern ein paar Verse nach hinten oder ein paar Kapitel nach hinten in Johannes 15. Das ist für viele wahrscheinlich auch bekannt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt reiche Frucht. Wir sehen den gleichen Satzbau. Ne? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und später greift er diesen Vers auf und sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also in Jesus zu bleiben ist keine einmalige Sache, sondern in Jesus zu bleiben bedeutet Frucht zu bringen, bedeutet einen Veränderungsprozess zu erleben, bedeutet Nahrungsmittel, Nährstoffe in sich aufzunehmen, von A nach B zu gehen, sich zu entwickeln. Eine Umwandlung bedeutet gefüllt zu sein. In Jesus zu bleiben kann auch bedeuten, einfach mal die eigene Seele neu auszurichten, was vielleicht auch für eine geistliche Gesundheit ganz, ganz wichtig ist. Einfach auszuruhen, zu entspannen, aufzutanken und diese Wahrheiten zu verinnerlichen. Einfach in Jesus zu ruhen, zu sagen, Jesus, du in mir und ich in dir und ich möchte, dass du dein Werk in mir tust. Und ich kenne das, dass man Bibelstellen liest und man liest darüber und es bleibt irgendwie nichts hängen. Aber es gibt auch diese Tage und es gibt auch diese Momente, wo man einen Bibeltext liest und der öffnet sich. Und da merkt man, okay, das ist nicht nur, ich habe das gelesen, das kommt nicht nur in meinem Verstand an, sondern da bewegt sich etwas in meinem Herzen. Wo so ein inneres Ja kommt, wo man sagt, ja stimmt, ja, danke Vater. Und manchmal sind das auch ganz emotionale Prozesse, wo man sagt, Jesus, danke dafür, dass dein Brot jetzt, deine Nährstoffe in mich hineinkommen. Dass ich mich mit dir füllen lassen kann. Jesus ist das Brot des Lebens, er möchte uns füllen, er möchte uns in ein Leben der Fülle hineinbringen. Auf der anderen Seite kann ein Ort des Hungers und der Leere auch kein guter Ort sein. Vor einiger Zeit gab es einen Pastor, der eine große Gemeinde hatte, der ganz gesalbt ist, der so viele Menschen zu Jesus gebracht hat, der wirklich einen sehr, sehr guten Dienst getan hat, aber einige falsche Entscheidungen getroffen hat und dadurch seinen Dienst abgegeben hat. Und er hat nachher so ein Statement, eine Erklärung veröffentlicht, die ich sehr interessant fand und auch auf dieses Thema sehr, sehr passend fand, weil er sagt nämlich, when you lead out of an empty place, you make choices that have real and painful consequences. Also wenn du von einem leeren Platz aus leitest, wenn du nicht gefüllt bist, wenn dein Herz leer ist und du aber weitergehst, dann triffst du Entscheidungen, die schmerzhafte Konsequenzen haben können. Und es geht mir gar nicht darum, irgendein Urteil darüber zu sprechen, aber dieses ehrliche Statement hilft mir zu verstehen, wie wichtig eine gesunde Beziehung ist, wie wichtig eine Füllung ist mit dem Brot des Lebens. Und er kommt dann zu dem letzten Punkt, der Johannes in seiner Geschichte in Vers 57, da steht weiter, der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Also Gott hat Jesus gesandt und ich lebe durch ihn, ich lebe durch den Vater. Und genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist so ein Satz, den liest man einfach so. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Ich lebe doch, was soll ich denn noch mehr leben? Also wie kann man das denn verstehen? Was bedeutet es zu leben? Zuallererst bedeutet Leben natürlich einmal nicht tot sein. Das ist die einfachste Erklärung. Aber was ich sehr interessant fand, ich habe das danach geschlagen im Wörterbuch und die Begründung war, durch das Leben wiederhergestellt zu werden. Also Leben bedeutet, durch das Leben wiederhergestellt zu werden. Wir waren tot, das wissen wir, sind durch das Leben wiederhergestellt worden. Wir haben neues Leben bekommen, durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt, erkennen wir das, durch das Leben wiederhergestellt zu werden. Aber vielleicht gibt es ja auch kleinere Bereiche in der Seele oder im Leben, irgendwelche Träume, Wünsche, Berufungen, was auch immer, Dinge, die vielleicht in mir abgestorben sind. Und ich glaube, dass dieses Leben auch diesen Aspekt beinhaltet, dass Jesus auch heute dieses Leben in mich hineinbringen möchte, dass er diese vielleicht abgestorbenen Bereiche in meinem Leben wiederbeleben möchte, dass er möchte, dass ich dieses Leben, was auf Griechisch Zoe heißt, ein Leben in Fülle, in Ganzheit, Wohlergehen, dass ich dieses Leben bekomme, dass Jesus in mir lebt, dass er in mir wirkt, dass er mich bewegt, dass ich stark sein werde, dass ich das Leben genießen kann. Wenn ich das nochmal auf die heutige Situation übertragen kann, ich weiß, man hat da schon viel von gehört und man möchte es vielleicht auch gar nicht immer hören, aber auch bei Covid-19, es gibt drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass wir gesund bleiben, dass wir leben werden, dass uns der Virus nichts antut. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir infiziert werden und Jesus uns das Leben schenkt, indem wir geheilt werden. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite. Und die dritte Möglichkeit ist auch, dass man vielleicht versterben kann. Aber auch da werden wir leben. Jesus sagt, ihr werdet so oder so leben. Ich will euch das ganze Leben geben. Aber einfach diese Gewissheit, diese Ruhe, der Vater, ich bin im Leben verankert. Es ist im Grunde genommen egal, was passiert, ich bin im Leben verankert. Ich werde so oder so leben. Nun, ich glaube, dass dieses Leben mit Jesus natürlich auf die Ewigkeit bezogen ist, aber auch auf den heutigen Tag Einfluss hat. Dass Jesus in mir leben möchte, dass er seine Fülle in mein Leben hinausgießen möchte oder ausgießen möchte. Wenn dieses Selbstbedürfnis oder dieses Grundbedürfnis der Selbstverwirklichung so in uns verankert ist, dann können wir das vielleicht weiterentwickeln und sagen, ja, ich möchte nicht nur mich selbst verwirklichen, sondern ich möchte Jesus verwirklichen. Ich möchte, dass die Wirklichkeit von Jesus in meinem Leben zum Tragen kommt, dass ich ihm ähnlicher werde. Ich möchte diese Beziehung pflegen, ich möchte dieses Fleisch kauen, ich möchte seine Wahrheiten verinnerlichen, ich möchte dieses Manna, diese Versorgung, dafür möchte ich mich öffnen. Auch wenn ich gerade in Wüstenzeiten bin oder vielleicht durch hohes Gras mich bewege, in unbekannten Bereichen mich bewege, dass der Vater sein Volk erhält, dass durch Jesus, der in mir lebt, dass ich Manna habe, dass ich das Passahlamm in mir habe, dass ich Schutz habe, dass ich Versorgung habe. Ich möchte uns zum Schluss der Predigt noch einmal kurz herausfordern und fragen, womit stille ich oder stillst du deinen Hunger? Womit fülle ich mich? Was ist das, was mein Bedürfnis ist? Womit stille ich meine Bedürfnisse? Oder vielleicht auch uns herausfordern für die Kinder. Ich habe selber 4 Kinder. Ich weiß, wie herausfordernd das ist. Wir haben viele Diskussionen, aber womit füllen sich unsere Kinder? Wir haben doch die Autorität. Ich möchte uns auch herausfordern, zu erkennen, dass Jesus der Bevollmächtigte ist. Dass Jesus nicht der Sohn Josefs ist, eine geschichtliche Person, wo man dann so das auf eine ganz flache Ebene hält, sondern Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Sohn Davids. Und er hat das Leben in uns. Er hat uns ewiges Leben versprochen. Und dieses ewige Leben hat auch Auswirkungen in der heutigen Zeit. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in uns lebst, dass deine Kraft in uns lebt, dass du einen großen Plan für uns hast und dass du von A bis Z alles vorgesehen hast und uns versorgt hast. Ich danke dir dafür, dass du das Passahlamm bist, dass du den Verderber an uns vorübergehen lässt. Ich danke dafür, dass du uns befreit hast von Knechtschaft und Knechtschaft der Sünde, dass du uns befreit hast von einem schlechten Gewissen, dass du uns befreit hast von der Macht der Sünde, dass wir frei sein dürfen für dich. Ich danke dir dafür, dass wir dich erkennen dürfen als den Bevollmächtigten, als den Gesandten, der damals gekommen ist und der auf die Menschen damals Einfluss hatte, aber der auch heute auf mein Leben Einfluss hat. Und wir öffnen unsere Herzen und wir öffnen unseren Verstand für deine Wahrheiten, für deine Worte, für das, was du in unseren Verstand hineinlegen möchtest, das, was du in unser Herz hineinpflanzen möchtest. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns berührst und dass du uns in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen, dass du uns Wahrheiten gibst, dass du uns Wahrheiten offenbarst, dass wir Nährstoffe für unser geistliches Leben bekommen. Dass dieses Brot, was so nahrhaft ist von dir, das Brot, was nicht vergeht, dass es in unserem Leben wirkt. Ich danke dafür, dass du uns erlöst hast und befreit hast und dass du heute greifbar bist, dass du heute in mir lebst. Danke dafür, Jesus. Amen.